Feuer und Flamme, der Südtirol 1 Podcast zum Sonntagsfrühstück.
Ein Körpersprache-Sonntagsrat schon diesmal bei uns.
Mit einem der gefragtesten Körpersprache-Experten im deutschsprachigen Raum, also Experte, Coach, TV-Analyst und mit Südtiroler Wurzeln, da schau her, Stefan Werra.
Ja, was verraten uns Mimik, Gestik und Haltung wirklich? Können wir Lügen erkennen und wie wirken wir selbst kompetenter, sympathischer, überzeugender?
Wirklich spannende Einblicke, ja. Coole Tipps und der ein oder andere Aha-Moment jetzt bei dir, Magdalena.
Feuer und Flamme, das Sonntagsfrühstück.
Danke für die Einladung. Guten Morgen in die Runde.
Schön, dass du da bist. Stefan, deine Sonntage so allgemein, wie schauen die normalerweise aus, wenn du nicht gerade mit uns hier sitzt beim Frühstück?
Ich bin ein totaler Frühaufsteher.
Ja?
Ich kann mich einfach nicht umstellen. Ich stehe früh auf und das allererste, was ich immer habe, ist ein Espresso. Mhm. Und zwar ein richtig starker Espresso. Schwarz, ohne Zucker, ohne Milch, gar nichts. Dann einen zweiten Espresso und dann mache ich immer das Gleiche, ich gehe immer zum Sport.
Ja.
Ich mache jeden Tag Sport. Außer wenn ich auf Tour bin, dann ist es ein bisschen reduziert, sonst immer Sport. Und sobald ich das einmal gemacht habe, für meinen Körper was gemacht habe, geht es mir gut. Und dann muss ich ehrlich gesagt sagen, ich tue meine Sache so gern, dass ich schon auch am Sonntag arbeite. Jetzt sind die Kinder sind schon älter, die sind jetzt 17 und 18, die brauchen uns nicht mehr so wahnsinnig stark, dann arbeite ich gern.
Was ich dir bieten kann, einen guten Südtiroler Kaffee.
Na, das liebe
nur
ich
Runde.
Doch.
Stefan, ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, du bist ein Teil Südtiroler, gell? Was verbindest du denn mit unserem Land? Du hast deine Wurzeln in Gröden.
Gell? Ja, also meine Großeltern waren in Gröden und die sind aber dann schon nach Osttirol gekommen, nach Lienz gekommen. Und emotional verbindet mich wahnsinnig viel. Ich darf es ja gar nicht sagen, aber ich finde es eigentlich den schönsten Teil von Tirol. Aber das dürft ihr in Osttirol und Nordtirol bitte nicht weiter sagen. Aber es habt einfach ein besseres Klima. Es habt schon viel einen südlicheren Einschlag. Euer Leben findet mehr draußen statt. Und das ist einfach das, was ich wahnsinnig mag. Ich bin brutal gerne in Südtirol.
Mhm. Früher schon als Kind immer wieder nach Südtirol gekommen? Oder?
Ja klar, meine Eltern haben auch eine sehr große Affinität zu Südtirol gehabt. Also weißt du, das muss jetzt, ich glaube, es ist verjährt, ja. Aber wir waren ja, bevor es die EU gegeben hat, waren ja wir Österreicher ein bisschen abgeschnitten von einer gescheiten Mode, von gescheiten Lebensmitteln. Ja, was haben wir gemacht? Wir sind nach Innichen aufgefahren, nach Doblach aufgefahren, nach Bruneck gefahren und auch manchmal nach Cortina reingefahren und haben dort einfach Mode gekauft. Und die Mama hat uns dann so richtig eingekleidet. Und heute, wenn ich zurückschaue, denke ich mir, wow, das war wirklich toll. Und da ist schon eine ganz starke Bindung einfach entstanden.
Wie beobachtest du denn die Südtiroler in der Körpersprache vielleicht auch?
Also insgesamt muss man sagen, die Körpersprache selber ist ja weltweit die gleiche. Es ist jetzt nicht so, dass die Südtiroler andere Körpersprache hätten. Das ist ganz wichtig, weil sonst würden wir einander ja nicht verstehen. Das heißt, wenn ich heute über eine Straße gehe oder auf einen Platz in Südtirol gehe und es lächelt mich jemand an, ist das sympathisch. Aber es ist gleich sympathisch, wenn man jemand in Neapel anlächelt oder in Berlin anlächelt. Das heißt, wir müssen da aufpassen, dass wir nicht glauben, wir seien ganz anders. Was ich in Südtirol schon mehr bemerke, ist mehr diese Offenheit, dieses, vor allem in den größeren Städten in Südtirol, muss man jetzt auch sagen. Ja. Und das ist schon tatsächlich so, dass Menschen, die viel in Kontakt kommen mit Fremden, mit neuen Menschen, lernen automatisch mit denen umzugehen. Also ganz salopp gesagt, wenn ich in einem Tal drin bin und bin nie konfrontiert mit fremden Menschen, dann bin ich natürlich zuerst einmal skeptisch, wann kommt da jemand Fremder daher, was will der jetzt da bei uns, wir sind das gar nicht gewohnt. Und das ist auch eine Herausforderung, vor der wir stehen, aber vor allem auch die jungen Leute, wenn die in einem Tal aufgewachsen sind und gehen dann in die Großstadt studieren oder auch Arbeit machen, dann ist es wichtig, dass sie eine gewisse Fähigkeit haben, offen auf andere Menschen zuzugehen. Weil der Punkt ist ja der, wir ordnen ja Menschen nicht ein nach dem, was sie kennen oder nach dem Charakter oder nach der Persönlichkeit, das würden wir ja gern. Schau, folgendes Beispiel, du bist bei einer Veranstaltung, wo du ganz allein hingehst, du kennst niemanden. Gell? Und das ist ja voll peinlich immer. Dann stehst du, dann weißt du nicht, wie kommst du mit den Leuten in Kontakt. Und dann siehst du da eine fremde Frau, die steht einfach da. Ja? Du kennst sie nicht. Aber du merkst, wie die von der Seite mit ein bisschen erhobenem Kinn die anderen Leute von oben bis unten anstarrt. Du kennst die Frau nicht, aber von dem Moment an weißt du, blöde Kuh. Das heißt, du hast ein Urteil über die Frau getroffen, nur anhand ihrer Körpersprache. Und jetzt drehen wir das einmal um. Wir werden wahnsinnig oft nach unserer Körpersprache eingeteilt, hätten aber gern, dass wir nach der Persönlichkeit eingeordnet werden. Und weißt du, was der Punkt ist? Nicht so sehr, dass innen bei uns was falsch ist, sondern dass wir gar nicht wissen, was wir nach außen hin sagen.
Manchmal ist es auch Unsicherheit, oder? So ein bisschen das die Distanz, die man hat?
Es ist ganz viel Unsicherheit, ja. Mhm. Das gehört auch dazu. Aber ich warne immer davor, sofort ein Psycho-Urteil über jemanden zu treffen, nur weil er ein bisschen abgewandt ist, sondern es ist, wir wissen es nicht. Ihr wisst alle nicht, was euer Gesicht jetzt gerade macht. Ihr wisst nicht, was die Mundwinkel gerade machen. Erst jetzt, wo ich es euch gerade gesagt habe. Ihr wisst nicht, was eure Stirnfalten gerade machen. Erst jetzt. Und ihr wisst nicht, was eure Füße jetzt gerade machen. Mhm. Das heißt nicht, dass wir was falsch machen, sondern dass wir es gar nicht wissen. Als Standardhaltung. Und so setzt sich der Großteil unserer Körpersprache zusammen. Deswegen setzen sich viele Menschen hin und überschlagen schon die Beine. Mhm. Nicht aus psychischen Gründen, sondern aus Gewohnheit. Manche stehen sich irgendwo hin und haben die Arme schon verschränkt. Mhm. Das heißt, wir beurteilen die Menschen nicht nach ihrer Psyche, sondern nach ihren körperlichen Gewohnheiten. Und deswegen sage ich ganz, Leute, holt euch ein Feedback, schaut euch einmal selber an, fotografiert euch selber, nehmt ein Video auf, dass du mal weißt, was du tust überhaupt.
Ich sitze auch verschränkt, ja, gell? Fällt mir gerade auf. Aber wir merken schon, wir können uns heute sehr viele Tipps von dir abholen. Zu dir, das mit der Körpersprache, das hast du schon ein bisschen intus, weil der Papi, der ist ja Bildhauer. Du hast ja schon früh, auch als Kind wahrscheinlich mehr, vielleicht auch unbewusst mit Körpersprache auseinandergesetzt.
Ja, das hast du jetzt genau richtig gesagt. Also der Papa lebt ja nicht mehr, aber seine Familie, Herkunftsfamilie, kommt ja aus dem Grödental. Und da ist ja die Bildhauerei ja sehr weit verbreitet, damals noch mehr gewesen. Und bei uns war das so, man muss sich vorstellen, der hat einen Baumstamm und innerhalb von ein paar Wochen macht der eine Figur draus, zum Beispiel ein Akt oder eine sakrale Figur. Und das war für uns natürlich als Kinder ganz normal. Aber weißt du, was gewesen ist? Wir haben am Mittagstisch, das weiß ich heute noch, oft hitzig diskutiert, weil ich ein bisschen ein südliches Temperament haben wir ja, wie denn die Gestik dieser Figur sein soll. Weißt du, das soll die Hand so vom Gesicht sein oder soll sie so vom Gesicht sein? Soll der Kopf ein bisschen nach unten gehen oder soll er gerade gehen? Das sind oft nur wenige Millimeter, aber das macht so einen Unterschied im Ausdruck. Und das ist bei mir offensichtlich auf fruchtbaren Boden gefallen. Und ich habe dann sehr früh angefangen, mich sehr naturwissenschaftlich mit der Körpersprache zu beschäftigen. Mir war nämlich immer klar, unser Körper wird vom Gehirn gesteuert. Das heißt, ein Wissen über Neurologie, ein Wissen über unseren Körperbau ist enorm wichtig. Da können wir vielleicht noch drauf zu sprechen, ja, wieso Frauen und Männer sich unterschiedlich bewegen zum Beispiel. Ja, da wird ja gesagt, das wäre die Gesellschaft und so weiter. Nein, das hat mit dem Körperbau zu tun. Und weißt du, was dann gewesen ist? Wenn man sich wo sehr tief auskennt und wirklich nur aus privatem Interesse, dann fragen die Leute und horchen da gern zu. Und dann bin ich irgendwann eingeladen worden, in einem Seminar drüber zu reden. Und ich weiß noch genau, da habe ich eine Stunde drüber geredet. Und da sind Bereichsleiter und Abteilungsleiter drin gesessen von einem Telekommunikationsunternehmen. Ich aus einem Künstlerhaushalt habe nicht gewusst, was ist ein Bereichsleiter, was ist ein Abteilungsleiter. Es ist mir wirklich nur um die Sache gegangen und die waren so begeistert, ich bin dann so oft eingeladen worden und so ist über die Jahrzehnte die Sache einfach groß geworden. Also aus einem ganz tiefen, tiefen Interesse hat sich damit das einfach so ergeben, dass ich halt damit meine Familie ernähren kann. Und ich habe das Glück, dass ich ganz viel Kontakt zu Wissenschaftlern gefunden habe, einfach auch durch meine Vortragstätigkeit, wenn man vor Medizinern spricht, wenn man auf Universitäten spricht. Und wenn die Leute dann merken, das, was der sagt, ist nicht nur schnell zusammengelesen, sondern das geht tiefer rein, dann sind die so offen, ihr Wissen zu teilen. Und so hat sich das einfach, ich würde fast sagen, ergeben, die ganze Geschichte.
Doch, vorher noch der Schlenker, gell, habe ich gelesen zur Musik, aber du bist Musiker.
Deswegen, nein, ich bin nicht Musiker, oder sondern ich habe Musik studiert. Ja, genau. Ja. Deswegen sage ich Künstlerhaushalt, ich habe Musik studiert, zuerst in Klagenfurt und dann in Wien fertig, habe ich zwei Musikstudien abgeschlossen, aber das war halt zwar quasi ein kurzer Teil in meiner Historie, weil noch einmal, Körpersprache ist kein Beruf, seien wir uns ehrlich.
Na, logisch, ja.
Das ist kein Beruf und ich habe auch keinen Plan gehabt und deswegen finde ich es auch so schön. Und ich glaube, das merken auch die Leute, dass das ist kein Geschäftszweck dahinter ist oder so, ja, sondern ich tue es einfach aus ganz tiefem Interesse.
Stefan, du liest ja Menschen eigentlich wie ein offenes Buch. Ganz gerade rausgefragt, ist das nicht manchmal auch anstrengend oder kannst du das auch mal abschalten irgendwie?
Man muss das Richtige lesen. Die Wirkung können wir immer lesen. Der wirkt auf mich arrogant. Der wirkt auf mich unzugänglich. Ob der das ist, kann ich gar nicht sagen. Und das ist, glaube ich, auch das Entscheidende. Wenn wir nicht wissen, was wir nach außen hin sagen, wirken wir nicht so, wie wir wirken wollen. Es ist doch jedem schon mal passiert, dass er anders eingeschätzt wurde, als er eigentlich ist. Also weiß nicht, man geht durch die Stadt und irgendwer sagt, ich weiß nicht, letzter Zeit wirkst du so arrogant. Mhm. Du denkst, was? Ja. Und das ist nur, weil man sich angewöhnt hat, zum Beispiel das Kinn ein bisschen zu hoch zu halten. Mhm. Weil man sich angewöhnt hat, Achtung, wichtiger Tipp, wenn man mit Leuten redet, die Leute nicht gerade anzuschauen, mhm, sondern die Leute ein bisschen von der Seite anzuschauen. Ein kleiner Tipp dazu für alle ist, dreh die Nase so, dass die Nase dem andere, der anderen Nase genau gegenüber ist. Dann schaust du den Menschen nämlich ganz gerade an. Mhm. Wenn es da passiert, dass du nebenbei was anderes machst, Klassiker, aufs Handy schauen. Mhm. Und dann redet irgendwer mit dir und du schaust den anderen nur von der Seite an, das macht ein Gefühl von, ich bin dir nicht so wichtig. Also sagt der andere, du bist überheblich, eben arrogant. Mhm. Aber du warst gar nicht arrogant, sondern du hast dich nur nicht hingewandt. Das gebe ich den Leuten mit. Und insofern macht es mir eigentlich nicht besonders krank. Ich denke mir nur bei manchen Leuten, hey, schau, dass du gar nicht weißt, was du mit deiner Körpersprache eigentlich ausstrahlst. Mhm. Du würdest viel besser ankommen. Das geht mir in Lokalen so, mhm, das geht man in öffentlichen Ämtern so, das geht man im Straßenverkehr so. Mhm. Klassiker, bin mit dem Radl gefahren und der Frau armen Radl kommt mir gegenüber und die wollte mir nur im Weg freigeben. Sie steht dann, also ist gar nicht gefahren, und tut nur meinen Kopf zweimal so links um mich. So, kennst du das so, wenn man so jemanden im Weg gibt, so nach links so. Und das wirkt dermaßen arrogant, was das so, nur so ganz schnell. Und ich hätte einfach gern gesagt, hey, Sie fahren eh nicht, sagen Sie einfach mit der Hand nach links, machen Sie ein Lächeln dazu und schon seien wir uns sympathisch. Ja. Jetzt seien wir uns unsympathisch gewesen. Und nochmal, sie hat es nicht bösartig getan. Mhm. Testfrage für alle. Wer hält sich für einen freundlichen Menschen? Und jetzt weiß ich genau, jetzt werden fast alle sagen, ja, ich. Der Punkt ist aber, ob du freundlich bist oder nicht, das kannst du gar nicht selber entscheiden, sondern es entscheiden die anderen Leute. Mhm. Wir wissen gar nicht, wie oft wir tatsächlich lächeln.
Mhm. Und es ist wirklich, also es ist eine Sekundenfrage, oder? Dass wir sympathisch, unsympathisch wirken. Vielleicht als Einsteiger. Wie schauen wir in Zukunft vielleicht die Menschen an?
Also ein wichtiger Tipp ist, schaut euch auf Zuwendung an. Ja? Mhm. Zuwendung, wenn dir ein Mensch zugewandt ist, dann ist es üblicherweise ein Signal, er oder sie meint dich. Und es gilt auch für dich, wenn du mit Leid redest, wend dich ihnen zu. Mhm. Das Zweite, wo ich unbedingt drauf schauen muss, da brauchst du gar nicht viel wissen, ist das Distanzverhalten. Mhm. Wenn ein Mensch dir besonders nahe kommt und keine aggressive Körpersprache hat, ist es üblicherweise ein positives Signal. Für alle, die in einer Beziehung sind, zum Beispiel ein wichtiger Hinweis, am Distanzverhalten erkennst du als erstes, ob die Beziehung noch okay ist oder nicht. Mhm. Was seht ihr, das ist so, am Anfang knuddelt man sich, man berührt sich, man kann gar nicht genug Körperkontakt haben. Und mit der Zeit nimmt es ab, das ist auch ganz normal. Man klebt nicht ständig aufeinander. Wenn man es aber gar nie mehr will. Mhm. Also, weißt, so ein Beispiel ist, der Partner sitzt vorm Fernseher und schaut und dann setzt du die dazu auf die Couch. Und in dem Moment fällt ihm ein, ah, ich muss noch was tun. Mhm. Und das ist jedes Mal so. Dann ist dem noch gar nicht bewusst, dass er einen Ausweg aus der Nähe sucht. Und es gilt umgekehrt auch, wenn wir die Nähe unbewusst gar nicht mehr aushalten. Auf sowas sollte man viel mehr achten. Mhm.
Eine Frage, die mir auf der Zunge brennt. Deine Frau. Das Zusammenleben, ist das mit dir einfach?
Ja, es geht ganz gut. Es geht ganz gut. Wir haben getrennte Zimmer, eigentlich auch getrennte Wohnungen. Sie lebt in Wien, ich lebe in München. Nein, es funktioniert total gut. Wir sind seit 25 Jahren zusammen. Es funktioniert blendend. Und sie weiß einfach auch, dass ich nicht herumgehe und jeden Menschen einordne. Ja, ja. Sondern ich kann nur beschreiben, wenn ich merke, jemand stoßt an einer Wand. Wenn ein Kellner einfach immer das Gefühl hat, die Kunden oder die Gäste sind alle unsympathisch, dann weiß ich einfach, und meine Frau mittlerweile natürlich auch, weil ich einfach erkenne, was der an der Körpersprache falsch macht, dass jeder Gast auf ihn unangenehm reagiert. Mhm. Und das gebe ich allen mit. Wenn du das Gefühl hast, du bist nur von Idioten umgeben, dann musst du dich immer fragen, warum versammeln sich die alle rund um dich? Das ist, weil die etwas toll bei dir finden und deswegen hat es immer mit schwierigen Menschen zu tun. Da gibt es Leute, die haben immer eine Gaudi, ja, weil es eben das auch ausstrahlt. Mhm. Wir ziehen mit unserer Körpersprache nämlich immer das an, was wir selber ausstrahlen. Mhm. Also wenn ein Mensch sehr lebensfreudig ist, dann natürlich zieht der Menschen an, die auch lebensfreudig sein, weil es gibt ja Menschen, die sind nicht lebensfreudig. Die sagen, nein, das geht sich nicht mehr aus. Das ist alles furchtbar. Die fühlen sich ja total genervt von solchen Menschen, die gut drauf sein. Das heißt, der geht nicht hin zu dem. Weißt du, wem der geht? Der geht zu denen, die auch denken, alles ist furchtbar. Ja. Und damit vergessen wir mit unserer Körpersprache, das ist das erste Signal, was wir von jemand anderen sehen. Fühle ich mich wahrscheinlich mit dem wohl oder nicht? Mhm. Das verrät eben die Bewegungen, die Körpersprache, die Mimik. Wir gehen also auf jemanden zu, der mit seiner Körpersprache verspricht, er ist im gleichen Gefühlsleben wie ich. Mhm. Und damit entscheidet unser Lebensglück ganz, ganz stark unsere eigene Körpersprache. Mhm. Wir leben gerade in einer Zeit, ich merke das auf Social Media, wo die Leute alle glauben, Mindset. Wenn der Mindset passt, dann ist alles gut. Ja, ja. Und manche nennen das Mindset halt dann meditieren. Wenn ich achtsam mir gegenüber bin, dann ist alles gut. Nein. je mehr wir uns auf diesen Weg der Individualität bewegen, desto mehr enden wir in Einsamkeit. Mhm. Und ich sage zu den Leuten immer, diese Mindset-Trainings, dieses Meditieren, dieses Achtsamsein ist wunderbar. Mhm. Das ist großartig, zu sich zu finden. Aber weißt du, was es auch ist? Es ist die höchste Form von Egoismus. Mhm. Weil da lernst du ja, alles auszublenden. Mhm. Du lernst, alle Geräusche, alle Menschen einfach wegzublenden. Weißt du, was uns heutzutage fehlt? Dass wir wieder zu anderen Menschen finden. Dass wir das Smartphone abschalten. Dass wir ausgehen wieder. Und da brauchen wir das Werkzeug wieder. Wir müssen wieder lernen, freundlich in ein Lokal einzugehen. Mhm. Wir müssen wieder lernen, zu daten und zu flirten. Flirten heißt nämlich nicht auf Tinder irgendwen zu liken, sondern flirten heißt im ersten Moment in der Kneipe am Tresen zu sitzen und so viel Sympathien auszustrahlen, dass er andere empfindet, mit dem Menschen möchte ich jetzt gerne ins Gespräch kommen. Mhm. Ja, aber wenn wir glauben, wir brauchen das nicht mehr, weil das alles im Mindset oder im Meditieren passiert, dann haben wir leider etwas verpasst und am Ende werden wir einsamer sein. Jetzt bin ich ganz enthusiastisch geworden, weil da brenne ich einfach dafür. Und das gebe ich meinen Kindern auch mit. Leute, lernt einmal nach außen hin diese Sympathie, diese Bindungssignale wieder auszusenden. Und das gebe ich allen Eltern mit und auch allen Singles und auch allen, die zu einem Bewerbungsgespräch gehen. Das ist das Erste, wonach du beurteilt wirst.
Also das von innen wieder nach außen kehren?
Von innen nach außen kehren, das ist genau richtig. Ja. Nämlich die Schnittstelle, das Äußere nicht zu vergessen. Mhm. Also was, wenn du sagst, ich tue jeden Tag 20 Minuten meditieren, dann mach auch jeden Tag 20 Minuten Körpersprache. Mhm. Das reicht. Du brauchst nur das Gleiche, was du in diese Dinge, wenn du Kanälen folgst, wo es ums Meditieren und Achtsamkeit geht, dann machst du das Gleiche mit dem. Wenn du Podcasts folgst, fängst du an, Podcasts auch Körpersprache zu folgen. Mhm. Das mehr brauchst du gar nicht machen. Mhm. Aber wir glauben, es reicht, wenn ich mich gut fühle. Und deswegen werden wir einsamer.
Männer und Frauen, heikles Thema, oder? Auch in Sachen Körpersprache. Wir Männer und Frauen, wir kommunizieren ja schon grundsätzlich unterschiedlich und auch in Sachen Körpersprache sind wir eigentlich total verschieden, gell?
Wir sind ziemlich verschieden und das Wunderbare oder oft Übersehene in dieser ganzen Gender-Debatte ist ja, dass wir in der Körpersprache das Geschlecht überhaupt erst erkennen. Mhm. Und das wird völlig übersehen, weil wir alle glauben, wir sind alle gleich. Nein, sind wir nicht. Ab der 8. Schwangerschaftswoche ist die Gehirnentwicklung unterschiedlich. Ja? Mhm. Da werden unterschiedliche Gehirnbereiche besser entwickelt. Bei Frauen eher die Empathie und die Kommunikationszentren, bei Männern die Aktivitätszentren. Mhm. Ja? Und dann in der Bewegung ist es auch so, dass der Körperbau unterschiedlich ist. Deswegen zum Beispiel, wenn Frauen miteinander mit den Händen kommunizieren, dann ist das Handgelenk lockerer. Mhm. Kennst du, wenn ein klassisches Beispiel, wenn eine Frau eine Handtasche im Ellbogen trägt, dann klappt sie das Handgelenk so nach unten. Ja? Wenn wir das bei einem Mann sehen, haben wir sofort die Assoziation, der wirkt jetzt feminin, dieser Mann. Und das ist nicht angelernt, das ist ganz wichtig, sondern die Gelenke im ganzen Körper bei Frauen ist unterschiedlich. Ihr habt eine andere knöcherne Gelenkstruktur, ihr habt ein schwächeres Bindegewebe und weniger Muskelmasse. Mhm. Und damit seid ihr viel flexibler. Deswegen beim Tanzen schaut sie ja immer besser aus als wir. Ja? Also ein Mann muss schon sehr viel trainieren, dass er da mithalten kann. Schon in der nächsten Dorfdisco noch siehst du es. Ja? Das heißt, es ist mehr Flexibilität. Deswegen tut es euch leichter beim Beine überschlagen zum Beispiel. Ihr tut es euch leichter, den Körper zu verwinden. Und das macht auch das Weibliche aus. Jetzt komme ich eben zum Punkt. Und diese sexuellen Signale oder die geschlechtsspezifischen Signale sind immer nur das Betonen dieser minimalen körperlichen Unterschiede. Mhm. Zum Beispiel, Frauen haben ein bisschen ein breiteres Becken. Mhm. Und was man macht, um weiblich zu wirken, ist das Becken betonen. Ja. Du setzt sie also mit geschwungenem Becken hin. Mhm. Du stellst sie mit geschwungenem Becken hin und stützt auch noch die Hand genau in der Hüfte ab. Mhm. Und damit betonst du diesen Schwung. Wenn du sehr weiblich gehen willst, dann ziehst du hochhackige Schuhe an, weil die machen vor allem eins, die würden dich nach vorkippen lassen, dass das nicht passiert. Stellst ein bisschen den Hintern aus, das merkst du fast gar nicht, wenn sie anhast. Gleichzeitig musst du oben auch wieder korrigieren, das heißt, es wird auch der Brustbereich ein wenig betont und damit hast du diese geschwungene Haltung, die sehr weiblich wirkt. Mhm. Und du hast nichts anderes gemacht, als eben die Hüfte und den Brustbereich ein wenig betont, der eben deutlichen Unterschied zwischen Mann und Frau ist. Mhm. Da könnt ihr jetzt ganz viele solche Signale bringen. Und da gebe ich auch zu Männern ein, zwei Sachen. Mhm. Der sexuell attraktivste Körperteil des Mannes für Frauen ist was? Ist das Verhältnis zwischen Schultern und Hüftbereich.
Okay.
Diese V-Form. Aha. Das ist zutiefst männlich. Männer haben eine breite Schulter und eine schmale Hüfte. Mhm. Und wenn man weltweit Frauen fragt, dieser breite Rücken, dieses Breite, das macht Männer eben attraktiv. Das ist ein Unterscheidungsmerkmal. Mhm. Ja, was machen Männer? Wenn sie gehen, dann pendeln sie oben noch mehr und damit wirkt es noch stärker. Was? Die wollen sehr oft kraftvoll wirken und bei anderen Männern Eindruck schinden und deswegen gehen sie sehr breit. Und dann wollen sie aber beim ersten Date, wollen sie irgendwie punkten und dann kommt aber gleich breit ein, da denkt sich jede zweite Frau, um Gottes Willen, mit dem Grobian will ich nichts zu tun haben. Ja, das heißt, es kommt auf die Schrittbreite zum Beispiel an.
Und hierzu vielleicht auch dein Tipp, Handy ausstellen, nochmal filmen, wie gehen wir, wie halten wir uns?
Wow, hey, oder? Das ist so toll. Wenn ihr mal, was ihr auf ein Schaufenster zugeht und das spiegelt, schaut mal, wie ihr geht's zum Beispiel. Aber verstell jetzt nichts. Ja. Dann gehen manche her und glauben, sie müssen jetzt, nein, nimm mal wahr, wie du ganz normal gehst. Den Status quo braucht man. Und stell einmal ein Smartphone auf und film dir mal, aber nicht verstellen. Wenn du einen Partner, eine Partnerin, eine Freundin hast, lass dir mal von hinten filmen. Und zwar so, wenn du es gar nicht bemerkst. Sag ihr das einfach einmal. Du, wenn mich irgendwann einmal sieht, film ich einfach einmal nur, wie ich gehe. Ohne, dass ich jetzt da irgendwas darstellen will. Ja. Weil wenn du den Status quo nicht kennst, dann kannst du gar nicht erkennen, warum du manchmal falsch eingeordnet wirst.
Jetzt geht's an den Crashkurs. Wir wollen ja möglichst gut wirken auf unser Gegenüber, sympathisch, selbstbewusst. Wo beginnen wir?
Immer bei der Sympathie. Niemals bei der Kompetenz. Jetzt werden ein paar denken, ja, aber im Beruf muss ich kompetent sein. Ja, in zweiter Linie. Unser Gehirn entscheidet immer ganz im ersten Moment, will ich mit meinem Gegenüber jetzt mehr Kommunikation oder bin ich froh, wenn ich dem wieder schnell los bin. Und jetzt ist so, wer jetzt glaubt im ersten Moment, ich will nur ernst genommen werden und kompetent sein, der hat natürlich eine aufrechte Haltung, Kopf gerade, wenig Gesten, nichts herumfuchteln und ein ernstes Gesicht. Ja, wenn du aber nur entscheidest, will ich mit dem jetzt mehr Kommunikation oder nicht und da kommt jemand mit so einer Haltung auf dich zu, denkst du, mit dem will ich nichts zu tun haben. Großer Fehler von Männern und Frauen. Das heißt, im ersten Moment sei sympathisch. Ich meine, ich brauch's nicht sagen, lächelt's mehr. Wir glauben alle, wir seien so freundlich, aber wenn wir durch die Straßen und Städte gehen, dann kommen wir einfach drauf, die wenigsten lächeln uns an. Ich lebe in Deutschland seit 15 Jahren, das ist ein Entwicklungsland, was Lächeln anbelangt. Ja. Das ist jetzt in Südtirol ein bisschen besser und trotzdem, wir lächeln nicht genug. Das Zweite, was Sympathie heißt, reagiere auf andere Menschen. Stell dir vor, du gehst in einen Lebensmittelladen, stehst vor der Wurstvitrine und die Verkäuferin, die kramt die ganze Zeit schon in der Wurstvitrine herum und du stehst die längste weil schon davor. Da bist du so angefressen, wenn sie da nie ein Signal gibt, dass sie dich wahrgenommen hat. Was machen wir? Zum Beispiel nicken. Ist bei der Begrüßung ein Nicken. Wenn du in ein Geschäft einig ist, Verkäuferinnen und Verkäufer sollten nicken, aber wir Kundinnen und Kunden auch. Nicken ist ein wichtiges Signal. Wenn jemand beim Meeting reinkommt, wende dich diesem Menschen schnell zu. Schnell zuwenden ist ganz wichtig. Kennst du eh daheim? Du bist daheim, dein Mann sitzt am Sessel daheim und du sagst, hey, kannst du mir schnell was helfen? Und er jetzt langsam... Dann denkst du, da geh, lass bleiben, dann mache ich mir's halt selber. Dieses zu langsame Reagieren auf andere Menschen macht dich unsympathisch. Und das hat nichts mit Psyche und Mindset und Meditation zu tun. Reagiert schnell. Und dritter Tipp, arbeitet mit den Augenbrauen. Die Augenbrauen sind eines der stärksten Mittel. Das kannst du jetzt einmal machen, wenn du jetzt daheim bist, nach der Radiosendung gehst du einmal ins Bad und hebst einmal vorm Spiegel deine Augenbrauen. Hebst gleichzeitig die Mundwinkel dazu und dann schaust, wie sympathisch du ausschaust. Mach einmal zwei Selfies von dir, wo du ernst rein, ganz normal reinschaust, dann wirst du merken, die Augenbrauen sind unten, die Mundwinkel sind gerade, dann machst du ein Selfie. Dann machst du ein Selfie, Augenbrauen oben, Mundwinkel oben, machst wieder eins. Dann kannst du dir vorstellen, mit welcher Mimik du besser ankommst. Und das ist ein Üben. Jede Begrüßung mit, ich freue mich, dich zu sehen. Ich glaube, das hört man jetzt allein an der Stimme, dass ich die Augenbrauen und die Mundwinkel oben habe. Ja. Die meisten machen aber, servus, schön, dich wieder zu sehen. Und jetzt hat er zwar gesagt, schön, dich wieder zu sehen, aber es ist emotional nicht angekommen. Wenn er sagt, hey, cool, die wieder zu sehen und die Augenbrauen und Mundwinkel sind oben, dann kommt die Emotionalität an. Also schnell reagieren, lächeln und Augenbrauen.
Noch kurz zum Lächeln, damit unser Lächeln authentisch wirkt.
Es ist ganz simpel eine Trainingssache. Körpersprache ist Muskeltraining. Wer seine Wangenmuskeln nicht trainiert, der wirkt beim Lächeln einfach nicht ehrlich. Pass auf, Test für alle. Ja? Lächel jetzt einmal. Wenn du jetzt lächelst, das ist ein Einserlächeln. Jetzt lächle mal mehr, das ist ein Zweierlächeln. Und jetzt machst du mal ein Dreierlächeln, ja? Und dann gehst du mal her und machst von all diesen Lächeln ein Selfie. Einserlächeln, Zweierlächeln und Dreierlächeln. Und dann schaust du dir mal selber an. Dann wirst drauf kommen, das Lächeln, was du als Lächeln angesehen hast, das Einserlächeln, also das wird nie so strahlen, wie du glaubst, dass es strahlt. Und dann nimmst du ein Zweierlächeln, da wirst du denken, ja, eigentlich gefällt mir das schon mehr. Und viele werden es draufkommen, ja, das Dreierlächeln ist es eigentlich. Gleichzeitig aber wirst du spätestens ab dem Zweierlächeln total blöd vorkommen sein, weil du denkst, das ist übertrieben.
Das heißt, ab morgen dann ganz Südtirol mit Lachmuskelkater. Dank dir.
Ich hoffe, ja.
Wie wirken wir denn selbstbewusster?
Selbstbewusstsein ist immer ein Verändern der Körpersprache. Mhm. Und da gibt es eine Technik. Mhm. Und die Technik ist folgende, die nennt sich N-N-Regel. Wir sagen wichtige Dinge meist im Vorbeigehen. Zum Beispiel, du rammst den Geschirrspüler ein und sagst zu den Kindern so über die Schulter, geh, rammst du das Zimmer auf. Mhm. Über die Schulter. Mhm. Jetzt haben die Kinder aber erkannt, die Körpersprache ist dem Geschirrspüler zugewandt.
Okay.
Das heißt, offensichtlich ist der Geschirrspüler wichtig, die Nachricht war jetzt nicht so wichtig. Dann bist du ins Badezimmer rübergerannt, Körper war zum Badezimmer gewandt, hast wieder über die Schulter gesagt, wie schaut es mit dem Zimmer aus? Für die Kinder wieder das Signal, das ist nicht so wichtig mit dem Zimmer. Mhm. Dann putzt die Zähne, also die Botschaft ist weniger wichtig als das Zähneputzen. Mhm. Mit der NN-Regel machst du Folgendes. Erster Schritt, unterbricht die aktuelle Tätigkeit. Hör auf, also Geschirrspüler auszuräumen, sondern wende deinen Kindern NN zu, und zwar Nase und Nabel. Dann bist du ihnen voll zugewandt. Dann gibst du den Kopf ein bisschen nach unten, schaust sie aus tiefen Augen an und sagst nur, und ihr räumt noch das Zimmer auf. Mhm. Und jetzt bleibst du wortlos in dieser Haltung so lange, bis sie es quittieren mit einem ja, okay.
Ja.
Oder irgendeinem ja. Das heißt, dann hat der andere dir signalisiert, ich habe deine Botschaft ernst genommen. Mhm. Jetzt gehen wir zum Bewerbungsgespräch. Wir haben gelernt, sei sympathisch, Augenbrauen nach oben, beweg die, zack, Reaktionen auf die Fragen und Aussagen des Personalchefs. Mhm. Jetzt fragt der die aber, was ist denn ihre Kompetenz? In dem Moment unterbrichst du deine sympathische Körperhaltung, wendest dich aufrecht dem anderen mit Nase und Nabel zu, Kopf nach unten und sagst, wissen Sie, ich habe in vielen Bereichen habe ich nur durchschnittliche Erfahrung. Aber wissen Sie, was ich wirklich gut kann? Ist Punkt XY. Mhm. Und es bleibst genau in dieser Haltung, ohne groß zu reden. Und plötzlich wird der genau das Gleiche machen, was du jetzt gerade gemacht hast, nämlich Und damit haben wir verändert in der Körpersprache. Jetzt ist aber ganz was Wichtiges, das funktioniert nur, wenn du vorher sympathisch und asymmetrisch und vielleicht mit überschlagenen Beinen warst. Ja. Den großen Fehler, den wir alle in der Schule lernen, ist, dass wir glauben, Kompetenz wäre, wenn wir alle aufrecht sitzen und unsere Hände nicht bewegen. Das macht uns nur arrogant und distanzierend. Mhm. Und du kennst in der Firma die Vorträge, die genauso ablaufen, wo es nur langweilig und unemotional ist. Also, der Wechsel ist immer bei den wichtigen Punkten.
Um motiviert zu bleiben, dran zu bleiben. Körpersprache hilft uns da auch dabei, oder?
Ja, total.
So von innen. So.
Natürlich, die Körpersprache selber wirkt ganz stark nach innen. Ja, das kann ich jedem sagen. Bewegt euch schneller, wenn du schlecht drauf bist.
Ja.
Ein Tipp für alle Morgenmuffel. Gib die Kaffeetassen in deinem Schrank ganz oben hin, weil dann musst du dich durchstrecken. Mhm. Und sobald du dich durchstreckst, macht das was mit deinem Hormonhaushalt.
Was mich noch interessiert, Thema Lügen zum Beispiel.
Also Lügentipps kosten extra. Nein, da will ich mal gleich. Da sind wir jetzt ganz stark bei der Wissenschaft. Ja.
Ja.
Da wird ja gesagt, Körpersprache erkennt man die Lügner, was die machen und so weiter. Ich bin so sehr der Naturwissenschaft verhaftet. Nur was tatsächlich belegbar ist, gilt für mich in der Körpersprache. Und die wissenschaftlich bewiesene Quote, also wie viel Prozent der Lügner werden erkannt, liegt bei 50%. Weißt du, was das heißt? Das ist eine 50-50-Chance.
Ja.
Du kannst gleich beim Raten bleiben.
Mhm.
Das heißt, ich muss gleich da aufräumen mit dieser Mehr. Lügner können an der Körpersprache nicht erkannt werden. Das kannst du vergessen. Ich weiß, TikTok ist voll damit, Instagram ist voll damit. Jeder, der was man auf TikTok liest und so weiter, sind ja so Hinweise, was ich... Ein Lügner würde Blickkontakt vermeiden.
Ja.
Ein Lügner würde sich abwenden. Manche sagen sogar, die schauen im Augenwinkel nach links oder rechts unten oder irgendetwas. Dann sagen manche Mikromimik und die ganzen Geschichten. Der Punkt ist folgender. Ja, wir können Körpersprache wahnsinnig gut beobachten. Heute mit tollen Kameras noch viel genauer als vor 20, 30 Jahren noch. Der Punkt ist aber folgender. Wir können die Körpersprache beobachten. Wir wissen aber nie, was der auslösende Gedanke war.
Mhm.
Das heißt, macht jemand diese Mimik oder Gestik, weil er gelogen hat? Oder macht der diese Mimik oder Gestik, weil ihm was peinlich ist?
Mhm.
Macht er diese Mimik oder Gestik, weil er einfach immer wieder einmal so zuckt? Wir wissen das nicht. Beispiel, du gehst in die Firma und der Kollege redet mit dir und macht genau diese Signale, die du gerade auf TikTok gesehen hast.
Mhm.
Der wendet sich ab, meidet Blickkontakt, tut die, was du jetzt gerade machst übrigens, mit der Zunge aus den Lippen heraus, obwohl du gar nicht sprichst, machst du genau diese Signale, wo jetzt viele hergehen würden, die Magdalena lügt gerade. Und jetzt sag ich dir, jetzt redet der Kollege, genau diese Signale zeigt er. Jetzt könnte es sein, dass er dich anlügt. Es könnte aber auch sein, dass dem, während er mit dir redet, gerade parallel eingefallen ist, ich habe daheim vergessen, das Bügeleisen abzudrehen. Mhm. Das heißt, dieses Erschrecken, dieses in sich kehren, dieses ganz woanders sein mit Gedanken geht oft einher mit Weggehen, mit dem Blickkontakt nach links unten, mit den Lippen spielen und so weiter. Mhm. Das heißt, wir dürfen nicht unfair sein. Ein Mensch kann diese Signale aus x verschiedenen Gründen machen. Ich kann nur jedem die Empfehlung geben, du kriegst nur einen Verfolgungswahn, weil du überall plötzlich diese Signale siehst. Und wer es immer noch nicht glaubt, nehmt euch einen Selfie-Stick und filmt euch einmal den ganzen Tag über. Ja. Du wirst hunderte, ja wahrscheinlich tausende solcher Signale während eines ganzen Tages selber zeigen. Mhm. Ja, wie gehst denn du damit um, wenn dann die Kollegen alle zu dir sagen, ah, du lügst den ganzen Tag. Und du wirst sagen, nein, das habe ich nur zufällig gemacht. Ja. Und es ist echt ein unzuverlässiges Ding. Übrigens, die künstliche Intelligenz ist auch nicht erfolgreicher, gell? Weil da viel Gelder, auch der EU, werden investiert in Bahnhöfen, Flughöfen, wo KI dann Körpersprache genau nach solchen Kriterien erkennen soll. Und der Punkt ist, das wissenschaftliche Wort dazu nennt sich Falsch-Positive.
Okay.
Also es werden bis zu 90% Falsch-Positive erzeugt. Folgendes Beispiel, da werden 1000 Menschen in einen Raum gegeben und da sind 10 Verdächtige. Und die KI findet 9 von diesen 10 Verdächtigen tatsächlich raus. Mhm. Also die wirken tatsächlich verdächtig. Und das sagen die Firmen immer, wir sind so erfolgreich. Was sie aber nie dazu sagen, ist, von diesen 1000 Verdächtigen werden 900 als Falschverdächtige herausgefiltert. Mhm. Und das kennen wir halt alle am Flughafen. Wie oft muss man seinen Koffer öffnen, weil der Scanner anschlägt und noch nie ist eine Bombe oder irgendetwas drin gewesen. Das sind alles Falsch-Positive. Und die gleiche Reise geht bei der KI auch hin. Die Körpersprache ist leider unzuverlässig.
Wir wollen dich jetzt alle gemeinsam ein bisschen auf deine Spontanität testen. Machen das jeden Sonntag mit unseren Gästen. Ein kleines Spielele nennt sich Mein Satz, Dein Satz. Du vervollständigst meine Sätze einfach möglichst spontan, gell? Zu einem guten Frühstück gehört, ich weiß schon, aber sag.
Ganz viel Wasser.
Ah, ich dachte schon Kaffee, gell? Mein peinlichster, ich bin noch nicht ganz wach, Moment.
Oh, wow, wenn die Frisur ganz furchtbar ist und wenn ich telefonieren muss, obwohl ich noch nicht ganz wach bin.
Was kann Körpersprache, was Worte nicht können?
Körpersprache ist die Sprache der Emotionen. Erst an der Körpersprache erkennen wir, wie ein Satz gemeint ist. Also wenn ich zum Beispiel zu dir sage, die Polizei hat mich aufgehalten oder sage, die Polizei hat mich aufgehalten, dann merkt man jetzt schon, dass bei so einem Satz, wo man glaubt, der war eindeutig, erst die Körpersprache signalisiert, wie es gemeint ist.
Was ich meine, im Spiegelbild jeden Morgen sage.
Oh, ich schaue mich nicht so wahnsinnig genau an im Spiegel, aber es gibt einen Satz, der mir wichtig ist, im Zweifel lächeln.
Mhm. Alle, die mich kennen, wissen, dass
ich fast alles lustig nehme.
Mhm. Das bringt mich auch am Morgen garantiert zum Lächeln.
Ah. Natürlich eigentlich relativ leicht, weil ich so ein wahnsinniger Morgenmensch bin, aber eigentlich ganz schnell. Das kann sein, weil ich was in der Zeitung lese, was ich lustig gefunden habe. Das kann sein, weil ein Witz daheim gerannt ist. Also da gibt es keinen Mangel bei uns.
Südtirol bedeutet für mich.
Ah, Südtirol. Hey, da geht mein Herz auf. Da wäre ich ganz enthusiastisch. Ich verbinde Weinberge, Sonne, Wärme und Italien, aber noch nicht ganz Italien. Mhm. Sondern, also ich habe mir echt schon überlegt, ich würde gerne wieder nach Südtirol ziehen.
Oh ja. Du bist immer willkommen bei uns. Mein erster Eindruck von einem Menschen kommt immer durch was?
Immer über die Körpersprache. Mhm. Immer. Und zwar, das allererste ist der Gang. Das ist ganz wichtig. Und danach natürlich die Mimik.
Die Körpersprache meines Vaters hat mich geprägt, weil
ich habe einen ziemlich ähnlichen Gang wie er, das weiß ich. Wenn er lacht oder gelacht hat, der lebt ja nicht mehr, wenn er gelacht hat, dann hat der so gelacht, dass er sich aus dem Kudern, er ist überhaupt nicht mehr rausgekommen manchmal. Und das habe ich auch, wenn es bei mir immer so richtig losgeht und ich lache, dann gibt es kein Halten mehr.
In meiner Freizeit entscheide ich oft nach.
Oh, da bin ich sehr gechillt. Also ich habe so ein intensives Leben, dass ich sehr, wie soll man sagen, große Amplituden habe. Also ich bin niemand, der so durchgehend arbeitet, sondern ganz intensive Spitzen habe und dann liege ich einfach auf der Couch, lese Zeitung, surfe am iPad, gehe mit Freunden, trinke ein Glas Wein. Also bin ich völlig gechillt.
Mit welcher Geste sagst du, ich habe es geschafft, jetzt noch einen Kaffee?
Indem ich bei meiner Maschine einfach den Hebel nach oben gebe und es rennt nach unten. Das ist ja wahrscheinlich die wichtigste Bewegung im ganzen Leben.
Stefan, vielen Dank für deinen Besuch heute. Und es ist auch Feuer und Flamme Tradition, dass die letzten Worte hier dir gehören.
Leute, das Leben ist so wahnsinnig gut. Zeigt es auch nach außen. Ihr reißt damit ganz viele Menschen mit.
Stefan Werra wird mit seiner Tour nächstes Jahr übrigens auch Halt bei uns in Südtirol machen, am 10. April in Bozen.
Du, da seid ihr weit voraus.
Ja. Hier.
Ein goldener Sonntag wird es bei uns dann nächste Woche. Wir feiern zwei unserer Olympia-Goldgewinner, die Rodler Andrea Fötter und Simon Kainzweiler. Darauf freuen wir uns sehr.
Ja.
Feuer und Flamme, das Südtirol 1 Sonntagsfrühstück. Immer von 10 bis 12 Uhr und online zum Nachhören im Südtirol 1 Podcast.